Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Audiodatei-Podcasts. Wie immer mit Jens Bäuerle und mir, Sven Wildermann. Hallo mein lieber Jens, erzähl mir, wie geht's dir, wie war dein Tag?
Hi Sven, mir geht's gut, mein Tag war auch gut. Ich bin gut in das neue Jahr gestartet, muss ich sagen, habe mich gut erholt über die Weihnachtstage. Das ist jetzt schon die zweite Folge, die wir dieses Jahr publishen werden. Und heutiges Thema ist NoSQL. Aber bevor wir über das Thema sprechen, möchte ich erstmal die Frage zurückgeben. Wie geht's dir denn?
Auch soweit ganz gut. Viel zu tun, wie immer. Mal wieder spät am Abend, dass wir hier die Folge aufnehmen. Aber alles wunderbar soweit. Ich freue mich sehr auf die kleine Folge zum Thema NoSQL. Was ist denn NoSQL oder NoSQL? Für dich? Also wie würdest du das beschreiben? Wo kommt denn das her, wenn du daran denkst? Woran musst du denken bei NoSQL?
Ja, als erstes würde ich die Begrifflichkeit erstmal erklären, weil an sich, als ich den Begriff das erste Mal gesehen habe, war so NoSQL oder NoSQL. Was ist es überhaupt oder für was steht dieser Begriff überhaupt? Und NoSQL steht für Not Only SQL oder Not Only SQL. Und wenn man das definiert ist, wir hatten ja auch schon in den vergangenen Folgen über traditionelle, relationale SQL-SQL-Datenbanken gesprochen, welche einfach eine strukturierte Datenhaltung haben. Und NoSQL ist einfach eine unstrukturierte Datenbank, welche ohne Schema Daten speichern kann. Und genau, das ist der grundlegendste Unterschied zwischen einer SQL-Datenbank, würde ich sagen, und einer NoSQL-Datenbank. Das eine ist wirklich strukturiert oder für die Speicherung von strukturierten Daten und das andere ist wirklich für die unstrukturierten Daten. Aber was ich mich dann irgendwann gefragt habe, warum oder woher kommt die Herkunft überhaupt? Warum hat man NoSQL-Daten entwickelt? Kannst du die Frage vielleicht beantworten?
Genau, also fangen wir mal ein bisschen vorne an. NoSQL. Erstmal, was ja eigentlich spannend ist, ist, dass eigentlich zwei Dinge verwechselt werden in dem Begriff. Man spricht halt von NoSQL-Datenbanken, meint aber eigentlich nicht rein relationale Datenbanken. Denn SQL ist ja erstmal eigentlich nur die Sprache, also SQL, SQL wird ausgesprochen oder SQL, das ist eigentlich eine Glaubensfrage, entweder spricht man es so oder so aus und steht ja für Structured Query Language und ist halt die übliche Abfragesprache, in der ich relationelle Datenbanken eben abfrage. Aber ich kann auch eben nicht relationelle, NoSQL-Datenbanken eben damit abfragen. Und jetzt gab es den Carlo Strozzi, der im Prinzip die erste Datenbank mal entwickelt hat, die im Prinzip nichts mit SQL zu tun haben sollte. Also bewusst hat er eigentlich eine Datenbank entwickelt, die man nicht mit SQL abfragen konnte, sondern eben sein eigenes Abfragesystem halt entwickelt. Und daraus ist dann im Prinzip eine komplette Bewegung geworden und aus dem kein SQL, no SQL wurde dann immer mehr ein not only SQL, weil man dann gemerkt hat, naja, vielleicht macht das sogar weiterhin Sinn, diese gleiche Abfragesprache halt entsprechend mit zu benutzen. Und genau, woher kommt das? Im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, eignet sich diese Form der Datenbank eher dazu, weniger in Tabellenform gespeicherte Daten zu speichern. Also wir haben schon häufig unsere Beispiele gemacht mit Name, Adresse, also sowas wie Straße, Postleitzahl, die dann immer auf alle Kunden gleich ist. Und wenn ich halt eben nicht so eine stark strukturierten Daten habe, die eben stark voneinander abweichen können, und dann eben unstrukturiert oder semi, also weniger strukturiert sind, dann kann das eben total Sinn machen, auf diese NoSQL-Datenbanken eben zurückzugreifen, die aber eben ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Datenbanken halt entsprechend sind. Und genau, ist vor allem daher eigentlich entstanden, in je stärker im Prinzip einzelne Anwendungen auf Einzelobjekte zugegriffen haben, desto mehr hat man im Prinzip darüber nachgedacht, muss ich mir jetzt eigentliche Tabellen dafür bauen oder macht das nicht Sinn, gerade so in der Mobile- oder auch Game-Entwicklung auf die kompletten Objekte zuzugreifen. Das heißt, ich habe bei einem Buch automatisch dann entsprechend den Buchtitel, die ISBN, die Ausgabenummer, die Autoren, Autoren-ID, Autorenname entsprechend dabei. Oder brauche ich wirklich alles in unterschiedlichen Tabellen und muss immer alle Tabellen abfragen, entsprechend die Tabellen zusammenführen. Das nennt man dann Join. Oder geht es nicht auch einfacher? Also wenn ich im Prinzip komplexe Datenmodelle speichern möchte, ist eine NoSQL-Datenbank häufig eigentlich das gängige Mittel. Und vor allem, wenn meine Abfragen ein bisschen einfacher sind, also wenn ich jetzt nicht sehr, sehr komplexe Abfragen machen möchte, richtig?
Genau, richtig. Da ist zum Beispiel, wenn man sich so eine traditionelle relationale Datenbank anschaut, sind wirklich, du hast gerade von Join gesprochen, wenn man beispielsweise zwei Tabellen zusammenführt in einer Abfrage, ist es erstens bei der NoSQL oder NoSQL Datenbank nicht notwendig, aber wenn man beispielsweise noch kompliziertere Queries, also Abfragen machen möchte, es ist einfach schwieriger. Ich will es nicht komplett ausschließen, weil mit den neuesten NoSQL-Datenbanken ist auch vieles möglich. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger. Und wenn wir da zum Beispiel mal ein Beispiel nennen, wenn du eine Verkaufsdatenbank hast, die beispielsweise alle Bestellungen abdeckt und der Primary Key ist die Bestell-ID, nachdem man in dieser NoSQL-Datenbank suchen kann, nachdem man die Abfragen macht und man möchte sich alle Bestellungen anzeigen, die größer 100 Euro sind, ist das in so einer NoSQL-Datenbank ein bisschen schwieriger, ein bisschen herausfordernder als in so einer relationalen Datenbank. Das ist so ein bisschen, wenn man so den Unterschied darstellt, ist es ein konkreter Unterschied.
Genau, also im Endeffekt nicht dafür gemacht, weil grundsätzlich, wenn ich die einzelne Bestellung weggespeichert habe, dann ging es mir im Prinzip darum, dass ich dem Kunden diese Bestellung halt wieder anzeige oder diese Einzelbestellung weitergebe, aber es ging in dem Moment jetzt eigentlich nicht darum, dann hinterher Analysen darauf zu fahren und zu sagen, wie viele Bestellungen habe ich eigentlich mit einer bestimmten Bestellmenge und bestimmter Anzahl Artikel. Das wird dann auch häufig entsprechend länger dauern, solche Abfragen dann zu machen, und in so Cloud-Modellen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen teurer sein, richtig?
Genau, ja, genau richtig. Was ich auch noch highlighten oder herausstellen möchte, ist generell worüber wir gerade gesprochen haben, ist ja wirklich das Schemalose an so einer NoSQL-Datenbank. Wir hatten ja in den letzten Folgen, ich glaube, das war in der Big Data Folge, über strukturierte, unstrukturierte und semi-strukturierte Daten gesprochen. Und an sich haben wir auch definiert, was so ein Schema ist, wenn beispielsweise in so einer relationalen Datenbank wir wirklich definieren, wie, was du schon gemeint hast, mit Name, Vorname, Adresse, Postleitzahl. Das stellt dann wirklich so ein Schema dar, was wir in den relationalen Datenbanken auch haben. Und das ist wirklich ein Feature von so einer NoSQL-Datenbank, dass wir kein Schema benötigen und können einfach unstrukturierte Daten darin speichern. Und das ist einfach, ja, sehr, sehr nützlich, wenn wir beispielsweise in dem Big Data-Umfeld unterwegs sind, wo wir ganz große Datenmengen oder ja, jegliche Art von Daten auch speichern möchten.
Richtig, genau. Und im Prinzip ein weiterer Vorteil, wenn ich jetzt an NoSQL-Datenbanken denke, ist eben also dieses unstrukturierte Datenspeichern, dass ich mir halt eben nicht erst Gedanken machen muss zu der Struktur der Daten, bevor ich sie speichere. Und eben auch das große Volumen an Speichervorgängen. Also grundsätzlich ist es bei diesen klassischen, jetzt beispielsweise Microsoft SQL, MySQL, Postgres oder Oracle SQL, diese klassischen SQL-Datenbanken, die es auch schon deutlich länger gibt als die meisten NoSQL-Datenbanken, so dass die eigentlich darauf optimiert wurden, eine große Datenmenge zu laden. Und das macht total Sinn, wenn man überlegt, wo die herkommen. Im Endeffekt, wenn man sich überlegt, verteilte Netze und das Internet wurde viel so benutzt, dass es erstmal hauptsächlich darum ging, irgendwelche Informationen bereitzustellen und diese wurden von Nutzern konsumiert. Also musste ich irgendwas bauen, damit diese Daten in großer Menge schnell anderen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist aber eher so, dass mit Instagram, Twitter, jedem Newsfeed und alles, was ich benutze, zusätzlich halt auch Daten über mein Nutzungsverhalten, man denke nur auch Instagram beispielsweise, wie lange schaue ich mir welchen Beitrag an, auch gespeichert werden. Und diese vielen Speichervorgänge, die gemacht werden müssen, auch dafür gibt es NoSQL-Datenbanken, die im Prinzip darauf optimiert sind. Und das ist ein weiterer Anwendungsfall, ein weiterer typischer Anwendungsfall für NoSQL-Datenbanken. Was gibt es denn für typische NoSQL-Datenbanken, die uns so begegnen? Was fällt mir denn ein? Mir fällt MongoDB ein. Was fällt dir ein?
Genau, mir fällt beispielsweise DynamoDB von AWS. Dadurch, ich bin ja Cloud Solution Architect und viel mit Cloud-Technologien, oder du beschäftigst dich ja auch viel mit Cloud-Technologien, genau. Deswegen würde ich von AWS DynamoDB nennen.
Mhm, genau, dann gibt es noch von Microsoft in der Azure-Welt gibt es noch die CosmosDB. Dann gibt es noch eine NoSQL-Datenbank mit dem schönen Namen Cassandra. Und es gibt noch die Redis-Datenbank. Und das sind alles unterschiedliche Typen, schon mit sehr unterschiedlichen Vor- und Nachteilen wieder innerhalb dieses Bereichs NoSQL-Datenbanken. Während jetzt die MongoDB eine dokumentenbasierte Datenbank ist, die halt viel auch im Big-Data-Bereich oder auch so im Bereich Echtzeit-Datenanalyse genutzt wird, ist eben Cassandra vor allem eine verteilte NoSQL-Datenbank, die also in erster Linie darauf ausgelegt ist, eine Hochverfügbarkeit zu haben und besonders ja skalierbar eben ist, ohne entsprechend auszufallen. Also wenn ich im Prinzip eine sehr kritische Anwendung habe, die niemals ausfallen darf, dann ist möglicherweise Cassandra die richtige Wahl. Und Redis ist beispielsweise ein typischer, ja im Prinzip Wertpaar-Speicher. Also Wertpaar ist im Prinzip, wenn ich immer einen Schlüssel und einen Wert habe, man spricht auch von Key-Value-Store in dem Zusammenhang, also ich habe einen Schlüssel, wie beispielsweise Name und eine ID und dann praktisch den entsprechenden Wert immer dahinter. Wenn das das typische Datenschema ist, dann ist Redis ein typischer Anwendungsfall. Und da können Schlüssel aber auch mehr sein als beispielsweise jetzt irgendwie ein Name oder sowas. Das wäre dann, ja, jetzt bei Dateitypen wäre es jetzt in diesem Fall ein String. Das können jetzt auch Listen sein oder Hashes, aber ohne jetzt auf die einzelnen primären Datentypen jetzt einzugehen. Das würde jetzt hier die Folge, glaube ich, ein bisschen sprengen. Also ist da auch recht flexibel.
Genau, das hatten wir ja, wenn du jetzt von Werte oder von Schlüssel-Wertepaaren sprichst, hatten wir das auch in der letzten Folge, als wir über Dateiformate gesprochen haben, als wir über JSON gesprochen haben, ist es ja genau diese Schlüssel-Wertepaare, die wir auch da besprochen hatten. Mhm. Du hast aber auch einen interessanten Punkt genannt, Skalierung an sich. Gibt es denn einen Unterschied, dass NoSQL-Datenbank besser skalieren als so eine relationale Datenbank? Oder generell, wenn ich da an horizontale und vertikale Skalierung denke, ist es bei NoSQL-Datenbanken ja möglich, diese horizontale Skalierung vorzunehmen?
Genau, also grundsätzlich sind gerade Richtung Skalierbarkeit die NoSQL-Datenbanken eben so konzeptioniert, dass sie in der Regel einfacher horizontal zu skalieren sind, während klassische SQL-Datenbanken häufig erstmal vertikal skaliert wurden. Und jetzt muss man sich überlegen, horizontal skalieren, vertikal skalieren. Was meinen die überhaupt? Was ist denn das? Im Endeffekt kann man sich Folgendes überlegen. Ich habe jetzt ein System, das hat einen begrenzten Arbeitsspeicher, eine begrenzte Leistung. Und das geht jetzt an meine Grenzen. Und wenn ich jetzt möchte, dass das entsprechend ja mehr Performance hat, mehr kann, dann kann ich entweder ein zweites System daneben stellen oder obendrauf stellen. Oder ich kann, also daneben stellen, ist entsprechend dann diese horizontale Skalierung. Darum geht's hier. Oder ich kann in dem gleichen System weitere Arbeitsspeicher hinzufügen, weitere Prozessoren hinzufügen. Und nehmen weitere Systeme, die nebeneinander funktionieren, wo jeder einen Teil der Aufgabe dann hinterher übernimmt oder jedes Teilsystem, was dann dazukommt, übernimmt dann eine Aufgabe und kann recht unabhängig von den anderen Systemen dann eben arbeiten. Das ist diese typische horizontale Skalierung. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen, weil ich mit dieser horizontalen Skalierung deutlich flexibler bin. Wenn ich jetzt überlege, ich muss immer weitere Prozessoren einbauen und ich muss immer mehr Prozessoren-Power haben, ich muss weiter immer mehr Speicherplatz und immer mehr Arbeitsspeicher einbauen, da komme ich halt schnell an meine Grenzen und es wird irgendwann eine ganz große, komplizierte Maschine, die dann auch Schwierigkeiten hat, die Aufgaben innerhalb des Computers dann zu verteilen. Und das geht natürlich, weil ich häufig auf einzelnen Datensätzen arbeite, weil ich bei NoSQL die einzelne Bestellung irgendwo wegschreibe, dann ist mir ziemlich egal, ob jetzt irgendwie Computer A die einzelne Bestellung wegschreibt oder jetzt Computer B oder Computer C. Das meinst du, richtig?
Genau, richtig. Auch gut. Ich wollte auch gerade nochmal ein Beispiel bringen, Unterschied zwischen vertikaler Skalierung und horizontaler Skalierung, aber ich glaube, das hast du gut erläutert.
Genau, ich finde es auch mal ein bisschen schwierig zu verstehen, gerade wenn man sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat und wenn man dann nur an Computer denkt, dann denkt man sich, wo ist jetzt der Unterschied? Und es hat mal jemand ein gutes Beispiel gebracht, als ich das selber im Prinzip mich mit viel Cloud-Technologien beschäftigt habe, was ich gerne aufgreifen möchte. Und zwar kann man im Prinzip auch bei Tieren an, ohne jetzt ethisch hier irgendwas hinterfragen zu wollen, aber an Nutztiere und an Haustiere denken. Und bei Nutztieren ist es entsprechend so, dass ich halt ja nicht eine Kuh habe, sondern noch eine weitere und eine weitere, weil die entsprechend ich vielleicht ja mehr Milch entsprechend produzieren möchte und dann mache ich das halt entsprechend. Und wenn es dann der Kuh nicht gut geht, dann kommt die halt zum Schlachter und ich bekomme halt eine entsprechende neue. Das ist so die Art und Weise, wie man darüber nachdenkt, wenn man horizontal skaliert. Also ich will die einzelnen Systeme möglichst austauschbar halten und eigentlich recht austauschbar eine weitere Kuh hinzufügen, um mehr Leistung entsprechend zu bekommen. Und ich denke jetzt nicht so sehr über die einzelne Kuh nach. Wohingegen die vertikale Skalierung, da denke ich mehr über das einzelne Tier nach. Da würde ich die ganze Zeit, wie als wenn es mein Haustier wäre, mehr darüber nachdenken, wie kann ich dafür sorgen, dass das einzelne Tier immer gesünder ist und immer besser lebt und vielleicht die eine Kuh, die ich habe, wie kriege ich noch einen weiteren Liter Milch aus der einen Kuh, die ich so lieb habe. Und ja, das ist vielleicht ethisch verwerflich, jetzt so darüber nachzudenken. Also was vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um sich darüber im Klaren zu sein, dass ich dann ja auch irgendwann an meine Grenzen stoßen würde, wenn ich es dann ja, vertikal skalieren würde, dementsprechend die horizontale Skalierung.
Ja, ist ja das Gleiche, wenn man beispielsweise sich einen Computer zusammenstellt. Es ist ja auf jeden Fall endlich. Der Speicher ist innerhalb dieser Hardware, oder wenn man Hardware einsetzt, ist endlich der Prozessor und so weiter. Und so bekommt man irgendwann an seine Grenzen. Und so ist man dann hingegangen und hat dann einfach horizontal skaliert, damit man ja keine Grenzen mehr hat, die Grenzen einfach erweitert.
Genau. Und richtig, dafür ist NoSQL eben gebaut worden. Jetzt, ohne jetzt darüber diskutieren zu wollen, ob man nicht auch mit SQL-Datenbanken horizontal oder vertikal skalieren kann. Das geht jetzt erstmal nur um eine grobe Richtung, wie es entsprechend halt einzuordnen ist. Und ich würde auch jedem empfehlen, der sich grundsätzlich für NoSQL-Datenbanken interessiert, sich einfach mal eine Datenbank zu nehmen und sich mit der mal auseinanderzusetzen. Weil wenn man versucht, sich allen gleichzeitig zu nähern, dann kommt man überhaupt nicht weiter. Also wenn man bei Wikipedia die Liste aufmacht an unterschiedlichen Datenbanken im NoSQL-Bereich, man wird so schnell den ganzen Unterschied als Anfänger nicht verstehen. Also es sind einfach zu viele unterschiedliche. Lieber mal eine Technologie genau verstehen und sich, wenn man das Gefühl hat, man kommt sehr gut damit klar, noch die zweite Datenbank vielleicht mal dazu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Als ich mich begonnen habe, im Masterstudium mit NoSQL-Datenbanken zu beschäftigen, war für mich erstmal eine Frage, ja, das oder war es schwierig für mich zu verstehen, dass NoSQL wirklich der Überbegriff ist und unter NoSQL zum Beispiel Graphendatenbanken oder auch die Key-Value-Datenbanken, die du erwähnt hast, dass diese NoSQL-Datenbanken sind. Und erstmal, bis ich den Punkt verstanden habe, ja, das war auf jeden Fall wichtig, um das ganze Konstrukt gut verstehen zu können und dann auch mal, wie du sagst, dass man sich eine rausnimmt und damit auch zu testen.
Genau, also ich würde eigentlich jedem heutzutage empfehlen, entweder direkt mit einer Cloud-Datenbank anzufangen, beispielsweise MongoDB gibt es auch in der Cloud mittlerweile gemanagt, direkt von MongoDB selbst, oder einfach tatsächlich CosmosDB von Microsoft oder DynamoDB von AWS einfach mal zu nutzen, sich das anzuschauen, wie funktioniert das, wie speichere ich da eigentlich Daten hin. Und wenn man dann den Unterschied verstehen möchte, dann nimmt man vielleicht dazu nochmal eine SQL-Datenbank, versucht den gleichen Anwendungsfall, die klassische To-Do-Liste im Browser, die man mal bauen kann, auch mal mit einer SQL-Datenbank zu bauen, dann wird eigentlich relativ schnell der Unterschied deutlich, ja, wie man das entsprechend aufbaut. Und da gibt es sicherlich tonnenweise Beispiele im Internet, wo man sowas mal nachbauen kann. Und wenn irgendwer Probleme hat, da ein Beispiel zu finden, dann soll man sich gerne bei uns melden. Ich glaube, da helfen wir dann gerne aus.
Genau, wir hatten noch eine Daten dadurch, dass wir wollen ja nicht parteiisch sein. Wir haben noch die NoSQL-Datenbank von Google vergessen. Und zwar ist es die Big Table. Das ist die NoSQL-Datenbank von Google, dass wir auch hier die drei Cloud-Anbieter nennen und ja, auf keinen Fall hier parteiisch sind.
Grüße gehen raus an alle unsere Freunde bei Google. In dem Sinne, sehr schön. Wunderbar. Dann ja, danke ich dir, Jens, für die kurze, informative Folge und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und auch an alle unsere Zuhörer. Und wie immer gilt, wenn ihr Feedback habt an uns oder Vorschläge für Themen, die wir unbedingt mal behandeln sollten, würden wir uns total freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielleicht habt ihr auch irgendwo einen kleinen Fehler gefunden. Auch dann meldet euch gerne. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
Genau, einmal entweder an info@audiodatei.de oder über unseren Instagram-Kanal.
In dem Sinne, noch einen schönen Abend.
Danke.
Auch nicht mit einem